Heute bei «Apropos» russische Millionen in der Schweiz. Ein schwerreicher russischer Oligarch aus dem engsten Umfeld von Wladimir Putin hat Gelder auf Schweizer UBS-Konten gehabt. Auch noch nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, wo er sanktioniert worden ist. Und von einem von seinen Schweizer Konten aus hat der Oligarch Geld für einen deutschen Journalist überwiesen, der auf der anderen Seite sehr wohlwollend über den Putin berichtet hat.
Russland ist das größte Land der Welt. Es ist in Europa unser Nachbar. Also muss es Sie eigentlich auch interessieren, was der Typ zu sagen hat. Müssen Sie in eine Kampfstellung gehen? Nicht unbedingt. Dann macht er zu.
Das alles zeigt eine internationale Recherche, wo auch der Recherchedesk von Tamedia daran beteiligt war. Und wir steigen heute ein in die Recherche. Bei mir im Studio ist der Christian Brönnimann. Er hat zusammen mit der Aniel Peterhans, Oliver Zielmann und dem Sylvain Besson an dieser Geschichte gearbeitet. Mein Name ist Mirja Gabatuller und das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo Christian.
Hallo Mirja.
Christian, 21 Milliarden. Wie viel Null hat so eine Zahl nochmal?
Das ist ein 2 mit 10 Null. Hinterher plus noch ein paar verquetschte.
Ja, also sehr, sehr grosse Zahl. Das kann man sich kaum vorstellen. Und die Zahl, die kommt in eurer jüngsten Recherche vor. Für was steht sie?
Die 21 Milliarden, das ist das Vermögen vom russischen Geschäftsmann und Oligarchen Alexei Mordaschow. Gemäss Forbes. Er ist einer der Oligarchen, der zu den Putin-Nach-Oligarchen gehört. Vom Vermögen her ist er in der Top 5. Das ändert manchmal ein bisschen, mal einen Monat so, mal einen Monat so, aber er ist immer zuvorderst mit dabei, von den vermögendsten Russen.
Mhm. Also wahnsinnig vermögend. Wer ist denn der Alexei Mordaschow und wie ist er so dermassen reich geworden?
Also er kommt eigentlich aus einer einfachen Arbeiterfamilie, wenn man seiner Biografie glaubt. Er hat selber auch angefangen, in einem Stahlwerk zu arbeiten. Hat in der Privatisierungswelle in den 90er Jahren in Russland hat er systematisch angefangen, Arbeiteraktien von diesem Stahlwerk zusammenzukaufen. Und sie sind irgendwie mehr bei ihm gelandet. Und das Werk hat er dann schlussendlich zu einem der grössten heutigen Stahlkonzerne Russlands ausgebaut, Severstahl. Wir haben einen Ausschnitt aus einem Interview von der Unternehmenswebseite, wo wir noch hören reden.
And what were the challenges that you faced?
When I became CEO, the profitability of the company was minus 10%.
Er ist heute Unternehmer auch in westlichen Konzernen investiert, zum Beispiel in deutschen Reiseanbieter TUI. Und ja, er sagt sich Selfmade-Businessman. Es ist natürlich in Russland immer schwierig zu unterscheiden, was ist noch vom Staat damals und was ist tatsächlich selber erwirtschaftet.
Was man aber kann sagen, er ist ein ziemlich enger Vertrauter auch vom Wladimir Putin, vom russischen Präsidenten, oder?
Ja, seine Nähe zur Macht in Russland zeigt sich beispielsweise daran, dass er schon vor 20 Jahren ist Aktionär geworden von der Bank Rossiya. Das gilt als die persönliche Bank von der russischen Elite, unter anderem auch vom russischen Präsidenten, von Putin. Also er gehört sicher zum engen Kreis rund um Putin, was sich auch darin zeigt hat, dass er am Tag vom Beginn vom Krieg in der Ukraine im Februar 2022 beim Putin im Kreml war. Mhm. Und schon vor 7 Jahren ist herausgekommen, dass der Mordaschow der Sergei Roldugin zahlt hat, Millionen in seine Richtung überwiesen hat. Und der Sergei Roldugin ist ein Cellist und ein Freund von Putin. Er ist der Taufpate vom ersten Kind von Putin und er gilt als Strohmann von ihm. Mhm. Also eine sehr nahe Enge zwischen Herrn Mordaschow und Putin.
Spielt denn der Alexei Mordaschow auch eine politische Rolle im Kreml?
Also er betont immer wieder, wenn er die Frage gestellt hat bekommen in den letzten Jahren, dass er sich aus der Politik raushält und dass er die Geschäftswelt seine Welt ist. Aber sein Lebenslauf hat halt die Überschneidungen zwischen dem Geschäftlichen und dem Politischen. Der Putin hat ihn zum Beispiel letztes Jahr noch mit einem Ort von der Freundschaft ausgezeichnet. Mhm. Und er ist nach wie vor auch an den wichtigen Wirtschaftstreffen dabei, trifft dort auch der Putin auch dieses Jahr wieder. Er hat zum Beispiel auch noch andere Investments in russischen Medien gehabt, bis vor kurzem, die Propaganda machen und wo die Geliebte von Putin Chefin war. Also die Überschneidung ist halt nicht ganz trennscharf.
Mhm. Einer von diesen TV-Sender in Russland, wo der Alexei Mordaschow auch mitbesitzt, ist Channel One. Bis 2022 hat er den mitbesessen. Was ist auf dem Sender zu sehen?
Das ist einer der bekanntesten Sender in Russland, der am meisten geschaut wird. Er ist bekannt dafür, dass er sehr Kreml nachberichtet, Propaganda bringt. Wir haben zum Beispiel eine Sendung gefunden, die vor 2 Wochen ausgestrahlt wurde, wo darüber berichtet wird, dass angeblich in der Ukraine die Kinder verkauft werden für Organspenden oder an einen Kinderschänderring.
Украинские дети на продажу. Покупатели западные страны, которые так пекутся о правах человека.
Also auf dem Sender ist der Krieg in der Ukraine immer noch eine Spezialoperation und der Zelensky ein Nazi und so weiter. Also es ist eigentlich ein Propaganda-Instrument vom Kreml.
Wo hat denn der Alexei Mordaschow, der Oligarch mit diesen 21 Milliarden mutmaßlich, sein ganzes Vermögen untergebracht?
Unter anderem auf Konten in der Schweiz, und zwar bei der Grossbank, bei der UBS. Dort hat es diverse Konten von Mordaschow und seinen vielen Firmen. Er hat ein ganzes Netz an Offshore-Firmen, die eben teilweise UBS-Konten hatten.
Du sagst, dort hat es diverse Konten. Woher weißt du das? Ich nehme an, die UBS hat euch da nicht einfach Kontenauszüge zugespielt.
Nein, normalerweise weiss man das ja nicht. Aber die Informationen die kommen aus einem neuen Datenleck. Das heisst Cyprus Confidential. Das heisst darum Cyprus Confidential, weil die Daten aus Zypern kommen. Und zwar von verschiedenen Finanzdienstleistern, die in Zypern daheim sind, die halt Briefkastenfirmen für ganz reiche Kunden gemacht haben. Und Zypern ist ja bekannt dafür, dass es insbesondere auch bei den Russen sehr beliebt ist. Das Datenleck, das ist in einem internationalen Konsortium ausrecherchiert worden, wo wir Teil davon sind.
Das heisst, ihr habt dort auch Informationen bekommen zu den Konten von Alexei Mordaschow, in der Schweiz. Er steht ja seit Kriegsausbruch auf internationalen Sanktionslisten, wie viele andere russische Oligarchen auch in der Schweiz. Wieso?
Eben wegen seiner Nähe zum Wladimir Putin. Die Sanktionsbehörden in der Schweiz und auch in der EU sie schreiben auch, dass der Mordaschow durch seine Firmen mitverantwortlich ist für die Unterstützung von Handlungen, die sei ermöglicht, dass Russland Teil von der Ukraine einnehmen kann. Er hat auch eine Firma, die schon 2018 sanktioniert worden ist, weil sie Turbinen auf die damals schon annektierte Krim geliefert hat. Und ja, gehört halt einfach zu diesem engen Kreis an Leuten und Macht.
Und für die UBS, wo, wie du gesagt hast, ein Teil von Mordaschow seinem Geld liegt, ist das alles egal gewesen?
Also damals, als die eine Firma sanktioniert worden ist von den USA, hat die UBS einfach die Konten von 2 Tochterfirmen von dieser Firma geschlossen. Sonst ist es aber, soweit wir das nachvollziehen können, aus den Daten weitergelaufen wie bisher. Wir haben zum Beispiel ein Dokument gefunden aus dem Jahr 2021, ein Empfehlungsschreiben von der UBS zugunsten von Herrn Mordaschow, wo die UBS schreibt, die Geschäftsbeziehung zu ihm sei einwandfrei. Man muss dazu aber fairerweise sagen, dass russische Milliardäre wie der Mordaschow in der ganzen westlichen Wirtschaft fest etabliert waren in dieser Zeit und gute Kunden waren in der Finanzbranche und auch sonst überall im Westen Fuss fassen und behalten konnten. Beispielsweise war der Mordaschow jedes Jahr am WEF in Davos und auch auftreten als Experte. Also es ist nicht so, dass er zusammen mit anderen Russen damals halt schon weit geächtet war, sondern im Gegenteil, sie waren Teil der Wirtschaft hier.
Christian, an dieser Stelle müssen wir mal den Schauplatz wechseln und wir kommen so zur zweiten zentralen Figur von eurer Recherche.
Woher kommt diese negative Haltung des Westens Ihnen gegenüber?
Von der Angst.
Angst vor Ihnen?
Von Russland.
Wer hören wir da?
Das ist der deutsche Journalist der Hubert Seipel, der ihre Doku, die er 2012 für die ARD gemacht hat, mit Wladimir Putin in der Limousine durch Moskau fährt. Der Hubert Seipel, er ist ein journalistisches Schwergewicht im deutschsprachigen Raum. Er ist Dokumentarfilmer, Putin-Biografie, hat verschiedene Auszeichnungen gewonnen, unter anderem den Deutschen Fernseh- und den Schweizer Medienpreis für Finanzjournalismus. Und er ist insbesondere durch seine Russland-Expertise halt bekannt worden.
Eben, du sagst, er ist durch seine Berichterstattung über Russland und Wladimir Putin bekannt worden. Wie ist er denn zu dem geworden? Wie hat er denn den Status bekommen?
Ja, er gilt als westlicher Journalist mit dem besten Draht zum Putin. Er hat ihn wahrscheinlich 2009 kennengelernt für einen Doku, den er damals gedreht hat, noch über den russischen Staatskonzert Gazprom. Und von dem Zeitpunkt an hat er sich auf Putin ein bisschen eingeschossen. Er hat den Film gemacht, der 2012 erschienen ist. Und es gibt so Anekdoten aus seinen Begegnungen mit dem Putin, dass er bei ihm in der Residenz übernachtet hat, dass er bis spät abends Billard gespielt hat mit ihm. Das hat er auch beschrieben in einem seiner Bücher über Putin, eine Putin-Biografie, die er im 15. rausgekommen ist. Also er hat auf eine Art Zugang bekommen zum russischen Präsidenten wie halt sonst kein anderer.
Und wie hat er selber erklärt, dass der Putin gerade ihm diesen Zugang gibt?
Das hat er im deutschen Fernsehprogramm 2015 mal selber erklärt. Vielleicht nicht ganz ernst gemeint.
Es muss mein Charme sein oder meine Schönheit. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist, ich bin Deutsch. Er hätte das, glaube ich, nicht mit einem Amerikaner gemacht oder mit einem Engländer gemacht in diesem Umfang.
Er ist auch immer wieder kritisiert worden, von Anfang an, dass er sehr unkritisch über Putin berichtet, dass er keine nasty questions stellt in einem Interview, das er 2014 hat können führen mit dem Putin, dass er alles darstellt in Anlehnung an der Interpretation vom Kreml. Ja, schon früh ist er aufgefallen als jemand, der ein sehr Putin-genehmes Narrativ bedient. Und das hören wir da auch zum Beispiel in diesem Interview mit der ARD.
Herr Putin, Sie waren bisher der einzige russische Präsident, der im Deutschen Bundestag gesprochen hat. Sie haben gesagt, wir sollen aufpassen, denn wir hätten möglicherweise alle noch zusammen die Muster des Kalten Krieges im Kopf. Und wörtlich haben Sie damals gesagt, wir leben weiter im alten Wertesystem, wir sprechen von Partnerschaft. In Wirklichkeit haben wir noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Das ist offenkundig im Moment genauso eingetroffen. Warum waren Sie denn damals schon so ein bisschen pessimistisch?
Erstens habe ich niemanden gewarnt, keine Warnung eingestreut. Und ich war nicht pessimistisch. Ich habe einfach versucht, eine Analyse der Entwicklung der damaligen Situation in Europa und in der Welt nach dem Zerfall der Sowjetunion durchzuführen.
Das ist eben das Exklusivinterview, das er für die ARD hat können führen. Wenn man jetzt das so hört, das heisst, alles in allem, sein Ton gegenüber Wladimir Putin ist insgesamt schon sehr wohlwollend.
Ja, das kann man sich so zusammenfassen, ja.
Erstens mal ein nicht unangenehmer Mensch, zweitens ist er schnell im Kopf, drittens hat er Humor, viertens kann er ziemlich sarkastisch sein und man ist besser gut vorbereitet, weil er ziemlich genau und präzise ist.
Und die Kritik, die hast du angesprochen, die ist ja auch immer wieder geäussert worden. Von wo ist die gekommen?
Von anderen Journalisten insbesondere, beispielsweise von der Fernsehjournalistin von der Susanne Wille, 2015 am Swiss Media Forum in der Schweiz.
Sie sind ein kluger Mann, Sie können Danke. Die Aussagen von Putin hinterfragen. Wenn er aber einfach sagt, die Leute in der Ukraine flehen unsere Soldaten an, dass sie da bleiben sollen, dann wissen Sie, dass die Wahrheit ein bisschen komplizierter aussieht, aber vielleicht das Publikum nicht.
Muss ich das fragen? Die Leute können relativ gut unterscheiden zwischen PR, Propaganda. Der Mann hat doch auch gleichzeitig die Chance, indem er redet, sich unglaubwürdig zu machen.
Und 2017 ist er im deutschen Fernsehen ganz offen oder mit der Frage konfrontiert worden.
Haben Sie jemals Honorar, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen?
Honorar aus Russland?
Ja.
Sie meinen direkt, Geld. Direkt vom...
Ob direkt oder
geht's
indirekt?
Noch? Darf ich mal eine Antwort geben? Geht's noch?
Okay, also nicht.
Geht's noch?
Also nein.
Was die Frage hat, schwingt ja mit. Ist er bezahlt?
Ja, nein. Klar.
Christian, geht's noch? Die Aussage scheint heute ein bisschen im anderen Licht.
Das kann man so sagen, ja. Mit dem Datenleck ist jetzt nämlich herausgekommen, dass der Herr Seipel bezahlt worden ist aus Russland über einen längeren Zeitraum. Konkret hat er einen Sponsoring-Vertrag für sein Buchprojekt, von dem Buch, das 2021 erschienen ist, «Putins Macht, weshalb Europa Russland braucht». Ein Sponsoring-Vertrag, der ihm 600'000 Euro versprochen hat, Geld, das direkt aus Russland gekommen ist.
Und also von wem genau kommt das Geld?
Da kommt jetzt die erste Geschichte mit der zweiten Geschichte zusammen. Das Geld, das kommt von Offshore-Firmen, die Alexei Mordaschow oder seinem Umfeld gehören. Eine von den zwei Überweisungen, die wir gefunden haben im Datenleck, die zusammen 600'000 geben, 400'000 sind ursprünglich sogar von einem UBS-Konto gekommen, laut einem Zahlungsbefehl aus dem Leck. Dort ist es zu einer russischen Bank gegangen und von der russischen Bank nach zum Seipel am nächsten Tag. Das Konto wird von einer Firma, also irgendeiner Briefkastenfirma aus der Karibik besessen. Die heisst De Vere Worldwide.
Das heisst, wenn ich dir zuhöre, also der Alexei Mordaschow, eben der Oligarch, der zahlt Geld an den deutschen Journalisten Hubert Seipel, der dann wieder russlandfreundliche Bücher veröffentlicht im Westen.
Das kann man so zusammenfassen, ja.
Und das Ganze kommt von einem Schweizer Konto aus?
Ein Teil davon ist aus der Schweiz rausgekommen, jawohl.
Zugespitzt gefragt, ist der Hubert Seipel also gekauft?
Ganz so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Aber es ist klar, dass es total den Eindruck macht, dass er gegen Geld hat sein journalistisches Output irgendwie der Formel beeinflusst. Das liegt natürlich auf der Hand. Wenn jemand so viel Geld bekommt von dieser Partei, wo er darüber berichtet und der erst noch einseitig darüber berichtet, dann ist klar, dass man davon ausgehen kann, dass er Einfluss gehabt hat. Er selber bestreitet aber natürlich, dass er sich hat beeinflussen lassen.
Der Autor hat keine Verpflichtungen gegenüber dem Sponsor in Bezug auf das Projekt. Weder in Bezug auf den Inhalt oder die Zusammensetzung des Buches, noch in anderer Hinsicht oder dessen Fertigstellung. Und Hubert Seipel hält fest, zudem habe ich zu keinem Zeitpunkt Geld für Filme oder Fernsehinterviews von Dritten bekommen.
Das ist das Statement von ihm, das er schriftlich euch geschickt hat. Ist denn so eine Beeinflussung von einem deutschen Journalist ein Einzelfall?
Also mir wäre auf jeden Fall kein zweiter solcher Fall bekannt, was nicht heisst, dass es nicht auch geben würde, aber entdeckt oder aufgeflogen wäre auf jeden Fall noch niemand. Jetzt auf dieser, also mit solchen Beträgen mehr als 500.000. Und beim Seibel kommt ja noch dazu, es gibt eine handschriftliche Notiz auf einem Dokument, wo man davon ausgehen kann, dass es schon Jahre zuvor, 2013, eine ähnliche Vereinbarung gegeben hat zwischen Seipel und Vertretung von Herrn Mordaschow. Also, dass schon vorher auch schon Geld geflossen ist. Also, nein, so einen zweiten Fall wäre mir nicht bekannt.
Mhm. Christian, komm, wir schauen mal noch auf die andere Seite, nämlich die Herkunft von dem Geld. Wie kann das sein, dass das Geld von einem Schweizer Konto aus abfließt? Also hätte das die Schweizer Banken nicht irgendwie können oder sollen verhindern?
Ja, das ist natürlich unschön. Aber die eine Zahlung, die ist auch wirklich nicht als problematisch erkennbar gewesen, weil es ja nicht direkt zum Seipel gegangen ist, sondern via Zwischenstation bei der russischen Bank war. Und es ist halt schon so, was man sieht aus der Tat ist, dass der Mordaschow ein sehr grosser Kunde war von der UBS, wo immer wieder grosse Zahlungen, zweistellige Millionenbeträge abgegangen sind. Also das ist sehr ein routiniertes Zusammenspiel gewesen. Und also jetzt genau auf das sieht unschön aus, aber würde es nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Mhm.
Aber was erzählt denn die Recherche so allgemein über den Finanzplatz Schweiz?
Also der Mordaschow ist ja nur einer von ganz vielen russischen Milliardären, die heute sanktioniert sind, wo wir Konten gefunden in der Schweiz. Wir haben bei 20. Mal aufgehört zu suchen. Also das sind alles schwerreiche Russen, die ab 22 sanktioniert wurden und in den Jahren zuvor Kunden waren bei Schweizer Banken. Wir können damit zuerst mal aufzeigen, dass es wirklich das Who is Who ist von den russischen Superreichen, die halt, ja, bei uns sind bedient wurden. Wie gesagt, das ist ein durchaus legitimes Geschäft gewesen und alles natürlich auch legal. Es hat auch andere Banken gegeben als die UBS, die jetzt hier wiederholt ist genannt worden, die in der Schweiz sind angesteuert worden von den Russen. CS ist auch häufig dabei gewesen. Es ist aber auch Julius Baer oder JP Morgan in der Schweiz gewesen. Also es hat verschiedene Institute gegeben und die Leute sind zum guten Teil renommierte Businessleute gewesen, also im ganzen Westen bedient worden, nicht nur in der Schweiz.
Du sagst, das alles ist legal, auch noch vor den Sanktionen von 2022, gleichzeitig unschön. Was hat denn die UBS zu eurer Recherche gesagt?
Ja, wie jede andere Bank nimmt die UBS nicht Stellung zu konkreten Kunden. Generell haben sie uns folgende Stellungnahme geschickt.
Wir haben strenge Programme zur Einhaltung von Regulierungen und Sanktionen, einschließlich derjenigen der Vereinten Nationen, der Schweiz, der EU, Großbritannien und den USA. Darüber hinaus entwickeln wir unsere globalen Programme zur Identifikation von Kunden und Vorbeugung der Geldwäscherei kontinuierlich weiter.
Was müsste denn passieren, dass so etwas nicht so schnell wieder passieren könnte?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also grundsätzlich sind die Banken ja frei im rechtlichen Rahmen, mit wem dass sie Geschäft machen. Ja, jetzt ist es so ein bisschen für die Reputation nicht so gut. Es ist Kritik an der Schweiz schon vorher, dass man zu sportlich unterwegs war im Russengeschäft. Aber ja, das sind ihre Risikoabwägungen, die die Banken machen, mit wem dass sie Geschäftsbeziehungen eingehen oder nicht. Das heisst, was müsste sich ändern? Es müsste sich ein moralischer Kompass anders ausrichten bei Instituten, wenn das in Zukunft nicht mehr passieren sollte. Aber das ist jetzt in dem Fall, habe ich nicht das Gefühl, dass es an der Regulierung liegt, sondern halt einfach wirklich an der Ausrichtung vom Finanzplatz. Das ist sehr international ausgerichtet. Wir haben sehr viele Kunden aus dem Ausland bei uns. Und das ist halt quasi Teil von dem Risiko, das damit zusammenhängt.
Und man muss sagen, die Schweiz ist auch nicht ganz allein in dieser Hinsicht.
Nein, es gibt natürlich auch andere international ausgerichtete Finanzplätze. Interessant ist auch eine Feststellung, die wir gemacht haben im Verlauf der Recherche, dass nämlich die UBS eine Bank war, die sehr früh hat angefangen hat, vorsichtiger zu werden. Mit sehr früh meine ich jetzt nicht Jahre zuvor, sondern Monate, bevor der Krieg in der Ukraine losgegangen ist. Da hat sie nämlich angefangen, exponierte russische Kunden rauszustuhlen. Und interessant ist die Feststellung, dass nicht etwa irgendwo Banken aus Dubai oder Singapur oder irgendeinem sonstigen weiter entfernten Ort waren, wo dann die russischen Gelder haben übernommen, sondern durchaus auch Banken aus dem Westen, also aus den USA, aus Frankreich, aus England. Das zeigt der letzte Teil von unserer Recherche auch, dass eben der Schweizer Finanzplatz also nicht der einzige ist, der exponiert ist. Und das ist darum brisant, weil Kritik aus dem Ausland halt routinemässig auf die Schweiz zeigt, der Schweizer Finanzplatz sehr stark in Fokus rückt, als der Finanzplatz, der jetzt wieder schwierige Gelder hat angenommen. Insbesondere auch die USA, das sind ja da immer das Vorderste in der Kritik. Und ich glaube, die USA würde auch gut tun, mal ob bei ihren Banken herzuschauen, wenn sie das denn möchten, wenn das im Interesse der USA wäre.
Der letzte Teil eurer Recherche ist jetzt erschienen und auch die beiden vorausgehenden Teile inklusive im Video, auch das findet man noch im Beschreibung zu dieser Episode. Danke vielmals, Christian, dass du diese Geschichte noch mal im Podcast erzählt hast.
Danke dir, Mirja.
Das war es für diese Woche vom Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller, und Laura Bachmann, Zara Spreiter, der Tobias Holzer und der Noah Find sind unsere ProduzentInnen. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.